Was macht eine gute Religion aus? Was bestimmt ihren Wert? Und wodurch verschafft sie sich Glaubwürdigkeit? Kommt es auf den Inhalt der heiligen Texte an oder die Anzahl der Anhänger oder die Art und Weise, wie sie den Alltag der Menschen beeinflusst? Welche Kriterien sprechen für oder gegen eine bestimmte Religion und welche für oder gegen einen bestimmten religiösen Text? Spielt die Theorie eine größere Rolle oder kommt es auf die gelebte Praxis an? Oder anders gesagt, können Religionen als gut und wertvoll begriffen werden, deren Anhänger im Namen der jeweiligen Religion Hass und Gewalt säen? Und sagt das mehr über die Religion aus oder mehr über die Gläubigen? Wenn Sie mich fragen, gibt es ein Kriterium, das definitiv auf den vorderen Plätzen zu finden ist, wenn es darum geht, eine Antwort auf all die Fragen zu finden. Wenn es also darum geht, den Wert und die Glaubwürdigkeit einer Religion oder ihrer zugrunde liegenden Texte zu bewerten. Und dieses Kriterium lautet Selbstkritik. Oder das Maß an Selbstkritik, das eine Religion erlaubt. Denn im Gegensatz zur Kritik an anderen, die oft nur allzu leicht von der Hand geht und nicht selten von den eigenen Fehlern ablenken soll, sieht es bei der Selbstkritik schon anders aus. Sie ist oft schwierig, unangenehm und zwingt mitunter zu einer schonungslosen Selbstbeschau, die man lieber vermeidet. Und doch ist die Selbstkritik unglaublich wichtig. Und zwar nicht nur mit Blick auf einen jeden Einzelnen und nicht nur mit Blick auf Religionen, sondern weit darüber hinaus. Der Autor, der unter dem Pseudonym Ibn Warraq bekannt geworden ist, schrieb in seinem Buch Defending the West etwa, dass die Selbstkritik ein einzigartiges Merkmal des Westens sei. Mehr noch, vor allem sei es diese Tradition der Selbstkritik gewesen, die die treibende Kraft hinter den intellektuellen und kulturellen Entwicklungen des Westens war. Diese Erkenntnis lässt sich dabei mit Leichtigkeit auf den Liberalismus übertragen und auf vieles mehr, was uns in der westlichen Welt heute lieb und teuer ist. Doch wo kommt diese einzigartige Tradition her? Und wo hat sie ihre Wurzeln? Ob Sie es glauben oder nicht, ihre Anfänge finden sich in der hebräischen Bibel. Was einmal mehr beweist, welch wesentliche Rolle die hebräische Bibel in der Entwicklung der westlichen Zivilisation gespielt hat. Auch wenn sich darüber offenbar immer weniger Menschen bewusst zu sein scheinen. Und auch wenn dies immer mehr Menschen unangenehm aufstößt. Die Bibel als Fundament des Westens? Das Judentum als Geburtshelfer unserer Zivilisation? Gott als Quelle moralischer Werte? Da stützt man sich doch lieber auf das antike Griechenland, wo ebenfalls vorsichtige, selbstkritische Töne zu vernehmen waren. Dabei sollte man aber Folgendes nicht vergessen. Erstens steht der Westen im Grunde auf zwei Beinen, auf den Traditionen Jerusalems und Athens, also dem Zusammenspiel von Religion und Philosophie, der Verbindung von Glaube und Vernunft, der Beziehung von Moral und Sinngebung und der Relation von Glück und Freiheit. Und zweitens folgte Athen auf Jerusalem, will heißen, erstmals taucht die Selbstkritik im Judentum auf, also in Jerusalem oder genauer in der hebräischen Bibel. Und hier haben wir es nicht mit Einzelfällen oder Nebenkriegsschauplätzen zu tun, ganz im Gegenteil. Denn die Tora und die sie begleitenden Schriften strotzen nur so von kritischen oder besser selbstkritischen Darstellungen der Protagonisten. Wobei diese nicht nur unbedeutende Personen oder gar nichtjüdische Akteure betrifft, sondern die Stars und Sternchen der Heiligen Schrift. Die Stammväter des Volkes Israel werden ebenso wenig verschont wie die Mütter. Und das Volk Israel wird ebenso kritisch betrachtet wie Moses, der diesen Haufen über Jahrzehnte anführte. Und wer glaubt, der täuscht sich gewaltig. Will heißen, Gott macht vor sich selbst nicht Halt und lässt Selbstkritik an seinem Handeln gelten. Unvergessen ist etwa die Szene, in der Abraham den Ewigen herausfordert, seinen Gerechtigkeitssinn in Zweifel zieht und in eine Verhandlung mit Gott eintritt, um die unschuldigen Menschen von Sodom und Gomorra vor der Vernichtung zu bewahren. Oder der Moment, in dem Gott das jüdische Volk vernichten will, nachdem sie das goldene Kalb gefertigt und dem Ewigen damit sozusagen eine Ohrfeige verpasst haben. Als er Moses von seinem Plan erzählt und mit diesem einen Neustart wagen möchte, wendet Moses sich mit ungeahnter Chuzpe gegen den Schöpfer selbst und sagt: Nun vergib ihnen ihre Sünde, wenn nicht, dann streiche mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Moses legt sich mit dem Ewigen selbst an, kritisiert ihn für sein Vorhaben und verlangt von ihm, seine Entscheidung zu ändern. Andernfalls könne sich Gott jemand anderen suchen. Und was passiert? Der Ewige höchstpersönlich gab nach und verschonte die Kinder Israels. Unsere Weisen bezeichneten Moses' Auftritt mit unverhohlener Bewunderung als Chutzpah kelapei Shemaya, Kühnheit gegenüber dem Himmel. All das ist außergewöhnlich. Denn während die Anklage, die Kritik oder die Herausforderung Gottes in anderen Religionen nicht selten als Blasphemie begriffen und schwer bestraft wird, sind es in der hebräischen Bibel die zentralen Protagonisten, die ein leuchtendes Gegenbeispiel abgeben. Dabei geht es natürlich auch eine Nummer kleiner. Denn auch gegenüber anderen Akteuren wird nicht mit Kritik gespart, seien es Einzelpersonen oder gleich das ganze Volk. Man muss sich nur mal anschauen, wie schlecht die Kinder Israels im Laufe der biblischen Geschichte wegkommen. Da fragt man sich mehr als einmal, wieso Gott ausgerechnet diesen starrsinnigen, unzufriedenen, treulosen, widerspenstigen Haufen zu seinem auserwählten Volk erkoren hat. Wie ausgerechnet diese Truppe zu einem Volk von Priestern und zu einem Licht unter den Völkern werden soll. Und vielleicht fragt Gott sich das inzwischen auch. So oder so ist die Messe damit noch lange nicht gelesen. Denn auch Könige müssen sich in der Bibel mitunter heftige Kritik gefallen lassen und werden mit ihren Verfehlungen konfrontiert. Ebenso die Priester, die wie das gemeine Volk von den Propheten ein ums andere Mal für ihre Verfehlungen, ihr unmoralisches Verhalten und ihr zwischenmenschliches Versagen kritisiert werden. Um es kurz zu machen, die hebräische Bibel ist von einer Tradition der Selbstkritik erfüllt. Und vor allem die Juden selbst werden in dieser Bibel ziemlich negativ dargestellt. Ein Umstand übrigens, der für den amerikanischen Autor Dennis Prager mehr als alle anderen dafür spricht, dass die Tora keineswegs ein gewöhnliches Buch ist, sondern ein Buch göttlichen Ursprungs. Denn niemand käme laut Prager auf die Idee, die eigene Gruppe so schlecht darzustellen. Keiner würde auf solch eine verrückte Idee kommen, außer dem Ewigen, versteht sich. Vor allem gäbe es dazu in keiner einzigen heiligen Schrift der Weltgeschichte eine Parallele. Nicht bei den Christen im Neuen Testament, nicht bei den Muslimen im Koran und nicht bei den Hindus in der Bhagavad Gita. Mit diesen Texten wurde also erstmals eine Tradition der Selbstkritik begründet, die nicht nur einzigartig und außergewöhnlich war, sondern deren Früchte wir heute noch genießen. Vielleicht sogar mehr denn je. Denn die ständige Überprüfung der eigenen Position und die kritische Reflexion der eigenen Haltung sind unabdingbare Voraussetzungen für einen selbstsicheren, dynamischen und zukunftsfähigen Umgang mit der eigenen Religion, der eigenen Zivilisation und letztlich mit sich selbst. Der britische Schriftsteller C.G. Chesterton brachte es auf den Punkt, als er schrieb: Was die Welt verbittert, ist nicht ein Übermaß an Kritik, sondern das Fehlen von Selbstkritik. Dazu gibt es nur eins zu sagen: Amen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.